Jesus, du lebst. Und Geist Gottes, ich danke dir, dass du gerade jetzt hier in diesem Raum wirkst. Gott, ich bitte dich, dass das Wort, das du uns geschickt hast und hinterlassen hast, das bewirkt, was du möchtest heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, vielen Dank, liebe Band. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist bei einer Taufe der schönste Augenblick, wenn die Täuflinge wieder hochkommen, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist, also, ich sag mal, je älter ich werde, umso sentimentaler werde ich auch, muss ich auch zugeben. Und da muss ich schon ab und zu mal ein paar Tränchen abtrocknen. Es ist das Schönste. Wozu soll ich jetzt noch predigen? Oder? Doch, ich werde noch ein paar Worte sagen. Wir haben so viel gehört schon und so viel gesehen. Es gibt eigentlich gar keine bessere Demonstration der Gegenwart Gottes und dass Jesus lebt, wenn man sich das hier anschaut. Und wenn ich davon spreche, dass es der schönste Augenblick ist, wenn die so aus dem Wasser tauchen, meine ich damit nicht unbedingt, dass ich erleichtert bin, dass sich jetzt keiner Wasser geschluckt hat oder sich den Kopf gestoßen hat da hinten. Ab und zu hatten wir schon mal jemanden, der war sehr groß und musste ein Stück nach vorne rücken. Es ist alles gut gegangen. Darum geht's nicht. Es geht um diese Gesichter. Es geht um die Reaktion. Manche heben die Hände und man denkt, als hätten sie irgendeinen Preis gewonnen oder ein Rennen gewonnen. Wow, wie kann das sein? Wie passiert sowas? Der Taufspruch lautet ja am Ende, wir taufen dich in den Tod Jesu zu einem neuen Leben. Wenn sich Menschen zum Glauben an Jesus bekehren, bekommen sie ein neues Leben. Die Taufe drückt diese Wahrheit aus. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat angefangen. Und ich bin mir sicher, dass so ein paar Leute hier sitzen heute Morgen und denken, das kann nicht wahr sein. Das ist crazy. Was erzählen die hier vorne? Gibt es sowas? Ein neues Leben? Schön wär's, denkt vielleicht jemand. Und mal Hand aufs Herz, wer hat von uns noch nicht diesen Gedanken mal irgendwann gehabt im Leben, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte? Wenn ich nochmal neu anfangen könnte? Ich würde so viel anders machen. Solche Gedanken, kennt ihr das? Zu schön, um wahr zu sein? Wir haben so viel gehört von den Täuflingen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das eine oder andere zu behalten, aber es ist so viel gewesen. Ich habe den Heiligen Geist kennengelernt, hat jemand gesagt. Und das hat mein Leben total verändert. Ich bin plötzlich anders geworden. Ich möchte mein Leben jetzt mit Jesus leben. Und all diese Menschen, die hier vorne standen, die haben sich für Jesus entschieden und haben ein neues Leben bekommen oder begonnen, haben eine Beziehung mit Jesus begonnen. Und trotzdem würden Menschen aus dem Umfeld dieser Menschen sagen, also das sieht noch genauso aus wie vorher, ihre Stimme ist noch die gleiche wie vorher, die ist jetzt nicht irgendwie sakral oder heilig geworden. Ganz normal, also da hat sich nichts verändert, aber es ist, als wenn da ein anderer Mensch drin wohnen würde. Plötzlich ganz andere Haltungen zu bestimmten Dingen, andere Wertvorstellungen. So geht es jedem, der sich für ein Leben mit Christus entscheidet. Was vorher war, ist vergangen. Obwohl etwas Neues entstanden ist, gibt es aber immer noch eine Menge Überschneidung mit dem, was war. das, was vorher war, ist vergangen. Hier geht es, wenn Paulus das so schreibt, nicht darum, die eigene Vergangenheit zu ignorieren oder zu verdrängen. Viele Menschen müssen im Gegenteil sich versöhnen und aussöhnen mit ihrer Vergangenheit. Das ist sehr wichtig. Paulus spricht hier davon, dass der Zustand des Menschen, wie er vorher war, getrennt von Gott, gefangen in Sünde, dieser Zustand ist vergangen. Das Leben ohne Jesus ist geprägt von Gefangensein in der Sünde, die den ewigen Tod und das ewige Getrenntsein von Gott nach sich zieht. Und dieser Zustand, der ist vergangen. Etwas Neues ist geworden. Etwas Neues hat begonnen. Das Ja zum Leben mit Christus, eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich entschieden, stand auf den T-Shirts. Diese bewusste Entscheidung trifft in dem Moment auf die alten Gewohnheiten, auf Lebensumstände, die sich nicht sofort mitändern. Du lebst weiter in deinem sozialen Umfeld, hast weiter deine Herausforderungen, die du vorher hattest. Das ist die Spannung, in der wir als Christen leben, nach der Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Und diese Spannung, das wissen wir alle, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die bleibt uns unser Leben auch erhalten. Und diese Wahrheit, die drückt Paulus sehr schön aus im Römer 7. Da schreibt er, ich stimme dem Gesetz Gottes aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Hört sich erstmal nicht so gut an. Ich möchte es vielleicht ein bisschen erklären. Wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir leben in einem Körper. Wenn du Jesus annimmst, dann wird dein Geist verändert. Du wirst in deinem Inneren gerecht gemacht. Du wächst nicht in die Gerechtigkeit hinein, sondern in dem Augenblick, in dem du Jesus als deinen Herrn annimmst, bist du gerecht gemacht. Jesus nannte das Wiedergeburt. Paulus nennt es eine neue Schöpfung. Du hast eine Seele. Die Seele ist dein Verstand, dein Wille, deine Gefühle und du lebst in einem Körper. Und dein Geist sagt, ich stimme den Geboten Gottes zu und möchte auch danach leben. Dein erneuerter Geist sagt, ich möchte das tun, was Jesus möchte und Gott möchte. Gott, ich will dir gehorchen, ich will tun, was gut ist, ich will tun, was richtig ist. Und dein Körper sagt, oh nein, ich will tun, was mir gefällt. Ich will zu viel essen, ich will mir Dinge anschauen, die ich mir nicht anschauen sollte. Ich will Dinge tun, die ich nicht tun sollte. Füttere mich, füttere mich. Und dazwischen steht deine Seele. Stell dir das vor wie das Band, das dein Geist mit deinem Körper verbindet. Betrachte es mal so. Dein Verstand, deine Wille, deine Gefühle, deine Seele, wie du mit ihr umgehst, das wird bestimmen, in welche Richtung dein Leben verläuft. Wenn ich meine Seele mit dem Wort Gottes ernähre, dann werden sich meine Seele und mein Geist verbünden gegen den Körper. Der Geist wurde durch Jesus verändert. Mein Inneres will den Willen Gottes tun. Aber da gibt es diesen Widerstand. Der Körper trägt immer noch das Wesen der Sünde in sich, so schreibt es Paulus. Und der Geist wurde von Neuem geboren und will das Richtige tun. Und das Fleisch ist noch da und wird das Falsche tun. Paulus spricht von dem inneren Menschen und dem äußeren Menschen. Paulus schreibt, der äußere Mensch wird vergehen und er wird immer schwächer. Der innere Mensch, wird von Tag zu Tag erneuert. Also diese Spannung, um die geht's gerade. Wie komme ich da raus oder wie kann ich damit umgehen? Mein Geist will das Gute tun und ich merke immer diesen Widerstand und diese alte Natur, so will ich es mal nennen, die dagegen arbeitet. Paulus schreibt in Kolosser 3, dass es jetzt Zeit ist, und er schreibt das an die Christen, diese alten Dinge abzulegen. Und er verwendet das Bild der Kleidung. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen, schreibt er. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Ich habe mal jemanden kennengelernt, die sehr gut darin war, Menschen zu beobachten und über Menschen zu reden. Und sie hat keine Gelegenheit ausgelassen, sich jemand anders zu nehmen. Guck mal, der da. Guck mal, wie die mit ihren Kindern umgeht, das geht ja gar nicht. Und so dieses Tratschen, Klatschen, das meine ich. Das war so, da steckte es so in ihr drin. Und sie hat sich bekehrt und Jesus gefunden. Ihr Geist wurde verändert und sie wurde trotzdem diese Angewohnheit, diese schlechte Angewohnheit nicht los. Und dann ging das in der Gemeinde genauso. Und es gab Menschen, die haben sich auch darauf eingelassen. Und dann wurde schlecht geredet über andere. Das, was wir hier gerade gelesen haben. Hört auf, übereinander schlecht zu reden. Und ich weiß, dass das bei ihr ein ziemlich langer Prozess war. Es fing damit an, dass sie gemerkt hat, dass sie sich schlecht gefühlt hat plötzlich in solchen Situationen. Oder dass Menschen zu ihr gesagt haben, hör mal, das gehört sich nicht. Ich werde jetzt mit dir nicht über andere Menschen irgendwie herziehen oder reden. Und Schritt für Schritt und Stück für Stück über die Zeit bekam sie ein ganz anderes Feeling, ganz anderes Empfinden zu dem, was sie bislang ganz normal empfunden hat. Und hat immer mehr gemerkt, so kann ich nicht weiterleben. Da muss ich was verändern. Damit will ich sagen, das ist ein mitunter langer Prozess. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das Ja zu Jesus verändert unseren Geist. Wir sind gerettet, erlöst, gerecht gemacht. Punkt. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Aber wir leben weiter hier. Und unser Charakter ist so, wie er ist. Und der Charakter ist das, was du im Dunkeln bist. Und da müssen wir uns auf den Weg machen. Und Paulus spricht dir davon, hey, das ist so wie alte Klamotten, die stinken und schmutzig sind. Leg die weg. Irgendjemand hat, ich glaube, ganz zum Schluss, der Vorletzte oder ein Täufling, hat so sinngemäß gesagt, mein altes, schmutziges Leben habe ich abgelegt. Genau das ist es. Genau darum geht's. Zu einem neuen Leben gehört das Alte ablegen, die alten Kleider und die neuen anziehen. Deshalb taufen wir in den Tod Jesu. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Das alte Leben ist wie alte Kleidung, die wir ablegen. Und zu einem neuen Leben heißt, die neuen Kleider anziehen. Das ist sehr wichtig. Sonst ist es so, jemand sagt zu dir, du musst die alten Kleider ausziehen, die sind schlecht. Und fordert dich aber nicht gleichzeitig auf, neue Kleider anzuziehen. Was passiert? Du ziehst die alten Kleider aus und merkst plötzlich, es wird immer kälter. Ich habe nichts anzuziehen und dann denkst du, ach, so schlecht war das doch gar nicht mit den alten Kleidern. Irgendwie waren die auch bequem und fängst an, langsam die Kleider wieder anzuziehen. Plötzlich stehst du wieder genauso da wie vorher. Das passiert, wenn du nichts Neues hast. Also, du musst nicht nur das Alte ablegen, sondern das Neue auch anziehen. Und wenn du saubere Kleidung bekommst gleichzeitig, stellt euch das mal bildlich vor, ich habe gestern bei meinem Schwiegersohn stundenlang gehämmert, gebohrt und irgendwelche Schalterdosen verputzt. Ich war wirklich staubig und dreckig. Also sowas kann man sich nicht vorstellen. Die Hose hätte man fast hinstellen können. So schmutzig war das. Und es war so ein schönes Gefühl, dann diese alten, dreckigen Sachen auszuziehen, sich zu waschen und neue Sachen anzuziehen. Muss ich so an dieses Bild denken, ne? Also, wenn du die saubere Kleider bekommst, die gut riechen, noch warm vom Trockner vielleicht, dann wird die Versuchung, in die alten Kleider wieder reinzuschlüpfen, nicht mehr so dramatisch sein. Bestimmt nicht. Du hast doch was Besseres. Aber wenn nicht gelehrt wird, dass wir die neuen Kleider anziehen müssen, dann werden wir immer wieder in die alten zurück. Was ist jetzt das Geheimnis? Jetzt habe ich so eine Spannung aufgebaut und irgendwie merken wir, ja, da kämpft das eine gegen das andere. Wie komme ich damit klar? Was ist das Geheimnis? Du musst dich nicht aus eigener Kraft abrackern. Das Geheimnis ist, es geschieht etwas in uns, was wir selbst nicht schaffen können. Es ist die schöpferische Kraft des Heiligen Geistes, die unseren Geist, unser Denken und unsere Haltung verändert. In der Bibel lesen wir in Johannes 3 von einer Begegnung zwischen Jesus und einem Mann, der hieß Nikodemus. Der war ein Pharisäer, ein Oberster der Juden, ein Gelehrter, jemand, der sich sehr gut auskannte in den alten Schriften. Heute würden wir vielleicht sagen, ein arrivierter Wissenschaftler. Und dieser Nikodemus hat von Jesus gehört. Die Worte, die er gelehrt hat, die Wunder und Zeichen, die er getan hat. Und so als Wissenschaftler, ich kann mir das gut vorstellen, diese Neugier, die man da so hat und diesen Forschungsdrang, der hat sich gesagt, das muss ich mal genauer unter die Lupe nehmen. Das muss ich mal überprüfen, was damit wirklich auf sich hat. Das eine ist, was die Leute so erzählen, ich schaue mir das mal selbst an. Und er suchte Jesus auf. Und wir lesen mitten in der Nacht. Im Schutze der Nacht. Denn die Pharisäer waren zur damaligen Zeit die mächtigste und größte religiöse Partei im Judentum. Und die Pharisäer setzten sich mit leidenschaftlichem Eifer dafür ein, dass das Gesetz genauestens eingehalten wird. Alles, was in den 5 Büchern Mose stand, musste genau beachtet werden. Und Jesus dagegen predigte, dass man das Reich Gottes nicht erreicht durch das Einhalten von Regeln, sondern Jesus lehrte, der Geist muss neu geboren werden. Und das war für die Pharisäer ja schon Gotteslästerung. Mit diesem Jesus wollten sie nicht nur nichts zu tun haben, sie wollten ihn loswerden. Und da war klar, dass Nikodemus alles wollte, aber nicht mit Jesus gesehen werden. Also machte er sich nachts auf. Und er traf Jesus. Und er fragte Jesus, ganz ehrlich und ernsthaft, wie meinst du das, Jesus, man muss neu geboren werden? Und Nikodemus sagt so, soll ich etwa zurück in den Leib meiner Mutter? So ganz naiv. Jesus sagt, nee, darum geht's nicht. Menschliches wird nur Menschliches hervorbringen. Aber der Geist Gottes, der schafft neues Leben. Und weiter sagte Jesus, wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir sage, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst ihn nicht erklären. Du kannst nicht erklären, wo er herkommt und wo er hingeht. Und so ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Das ist ein Geheimnis. Wir können es nicht erklären. Menschen spüren manchmal ganz unterschiedlich, jetzt irgendwie spricht Gott zu mir und ich muss mich jetzt entscheiden. Man kann es nicht erklären, wie es geschieht, aber man sieht wie beim Wind die Auswirkungen. Wenn der Wind richtig bläst, siehst du, wie die Bäume sich bewegen. Und dieses Bild gebraucht Jesus hier. Und Nikodemus hört sich das so an und er lässt nicht locker. Er fragt weiter, typisch Gelehrter. Er will es wissen. Er war noch nicht zufrieden. Wie soll das jetzt passieren? Wie soll das vor sich gehen? diese neue Geburt im Geist. Und Jesus antwortete in Johannes 3, Vers 16, hört einmal zu. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen. Wir feiern bald Weihnachten. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln. Denn niemand kann seine Taten nachweisen. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieser Menschen. Die Auswirkungen dieser Neugeburt, die sind sichtbar für jeden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr selbst Christen seid, werdet ihr das gespürt haben im Zusammenhang mit eurem sozialen Umfeld. Da werden euch Menschen gesagt haben, was ist mit dir los? Irgendwas ist doch anders. Oder vielleicht bist du kein Christ und kennst jemanden, der Christ ist und wunderst dich, was ist, irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Der sieht genauso aus, redet genauso und irgendwie ist er verändert. Die Bibel sagt, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn mit deinem Mund als Herrn bekennst, wirst du gerettet. Rettung ist eins der vielen Wörter, die in der Bibel für diese Umwandlung im Geist gebraucht wird. Metamorphose, völlige Verwandlung, wie der Schmetterling aus einer Raupe. Etwas völlig Neues, keine Weiterentwicklung, sondern das Alte ist vorbei, etwas Neues ist geworden. Im Neuen Testament heißt es, wir werden von Neuem geboren. Wir werden aus dem Himmel geboren. Wir werden zu einer neuen Schöpfung in Christus. Nicht unsere guten Werke, sondern durch unsere Glauben werden wir innerlich verändert. Die Werke führen dich nicht zu Gott. Das haben die Pharisäer versucht. Und Jesus hat sie ganz hart verurteilt. Dein Glaube, mehr nicht. Lass uns einen Augenblick die Augen schließen und lass das einmal wirken, was du gehört hast und gesehen hast heute in diesem Gottesdienst. Ich bin mir sicher, dass Gott jetzt zu Menschen spricht. Ich spreche an alle, die sich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Und auch an diejenigen richte ich jetzt meine Worte, die schon mal mit Gott unterwegs waren, sich irgendwie verirrt haben, vom Weg abgekommen sind. Du lebst dein Leben und spürst, du bist noch nicht angekommen. Du versuchst immer, den Hunger deiner Seele mit allen möglichen Dingen zu stillen, aber es gelingt dir nicht. Immer bleibt diese Leere. Sag ja zu Jesus, dem Sohn Gottes. Er ist selbstlos am Kreuz von Golgatha für dich gestorben. Er verzichtete auf alles, seine göttlichen Privilegien, seine rechtmäßige Würde. Er hing in Schande an diesem Kreuz und trug die Strafe für die Sünde der Welt. Und durch diese Tat wurde dem Anspruch Gottes auf Gerechtigkeit Genüge getan. Jesus wurde von den Toten auferweckt und das Angebot der Erlösung gilt für jeden Menschen. Vielleicht hast du kein Interesse daran, alle möglichen Regeln und Richtlinien zu befolgen. Das geht mir auch so. Daran habe ich auch kein Interesse. Aber ich glaube auch nicht, dass Gott das will. Er wirkt in dir von innen nach außen. Du wirst mit seinem Wort und seinem Geist erfüllt und dann wirst du das Richtige tun. Heute sollst du Gott finden. Wenn du spürst, dass das dein Moment ist und solltest dich entscheiden, dann werde ich dich bitten, gleich einfach kurz deine Hand zu heben. Als Zeichen für mich. Alle anderen schauen nicht durch die Gegend. Es ist ein intimer Moment zwischen dir und Gott. Wenn du so dieses Gespür hast, dieses Empfinden hast, ich muss mich jetzt entscheiden, dann tu das. Und für dich ist tatsächlich die Möglichkeit geschaffen, ein neues Leben zu bekommen. So wie ich es beschrieben habe, ein neues Leben. Du kannst gerecht sein. Du kannst dein Leben mit Jesus leben. So, wer ist hier heute Morgen und möchte sagen, jawohl, ich möchte das. Zeig mir ganz kurz deine Hand. Ich werde hier von vorne, danke, danke. Danke, ja, danke schön, danke schön. Wer noch? Hier in der Mitte, danke schön. Ich gehe mal hier nach rechts. Wer ist noch da? Heb kurz deine Hand, dass ich sehe. Danke. Jesus. Gemeinde, lasst uns aufstehen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten mit diesen Menschen, die ihre Entscheidung gerade eben getroffen haben. Vielleicht das allererste Mal, vielleicht als Zeichen zurückzukehren zu Gott. Lasst uns sie unterstützen mit ein paar wenigen Worten. Leg doch jetzt deine Hand auf dein Herz, wenn du diese Entscheidung getroffen hast und sag mit mir jetzt aufrichtig: Gott, danke, dass du mich so sehr liebst. Dass du deinen Sohn gesandt hast, damit er an meiner Stelle starb. Jesus, danke, dass du mit deinem Tod meine Sünden bezahlt hast. Ich glaube, dass der Preis bezahlt ist. Und ich glaube, dass du auch von den Toten auferweckt wurdest. Ich glaube, Jesus, du lebst. Ich setze heute mein Vertrauen auf dich. Und ich gebe dir mein Leben, Jesus. Wasche mich rein. Gib mir einen neuen Start. Ich will dieses neue Leben. Du bist der Herr. Amen.